wir sind wieder da. Wir sind zurück. Wir sind nicht ganz in voller Besetzung. Wir sind zu zweit. Max muss leider ein bisschen krankheitsbedingt absagen. Den hat das Derby etwas mehr mitgenommen als so manch anderen. Der war nach dem Spiel war der schon komplett fertig. Von daher von hier gleich gute Besserung. Mit mir, Philipp, wie geht's? Wir haben uns lange nicht gehört.
Ja, wir haben uns sehr lange nicht gehört. Also wir haben gerade vorher schon mal kurz überlegt, es ist wirklich schon ewig her. Die ganze Urlaubszeit halt. Aber ansonsten geht's mir super, wie es einem nach dem Derby-Sieg halt so geht. Mhm. Wenn man nicht gerade Max heißt. Nee. Dementsprechend von meiner Stelle da auch noch gute Besserung nachgeschoben.
Und obwohl ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile, ich glaube, er ist einigermaßen wieder gesund, aber seine Stimme, irgendwie hat er da was mitgenommen. Ich weiß es nicht genau. Wenn ich arbeiten sollte, glaube ich, wieder können. Von daher wird
die schon wieder gehen.
Genau. Ich meine, wir haben es mit unseren Urlauben ja auch perfekt getimed eigentlich. Ich bin gefahren, als du gekommen bist wieder, und von daher, ja, der 1A-Planung, 1A-Timing. Aber egal, wir haben das ja irgendwie hinbekommen, und ich hoffe, ihr seid uns da nicht böse, dass jetzt, heute haben wir den 28.09., wo wir aufnehmen. Ihr hört das frühestens am 29. September. Ich habe das in der letzten Folge, das Interview mit Luca Herrmann, falls ihr euch daran erinnern könnt. Das war die letzte Folge übrigens. Also kann man ja nochmal vielleicht erwähnen, das ist schon ein bisschen her. Da habe ich es auch erwähnt, dass es jetzt über den Sommer ein bisschen weniger sein wird. Ich meine, uns in die Karten gespielt hat die englische Woche, die Länderspielpause, die grandiose. Rudi Völler, back to glory. Ja, aber wir sind hier bei Dynamo. Da ist ein bisschen was passiert in der kurzen Zeit. Wir hatten Ligaspiele, wir hatten Testspiele. Dadurch, dass ich im Urlaub war, muss ich sagen, ich habe nicht ein Spiel bis zum Ausspiel sehen können. Basiert alles nur auf Sagen und Hören und Zusammenfassung auf YouTube. Deshalb darfst du jetzt gerne was sagen, Philipp.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, nochmal kurz dazu. Also die Saison, die ersten zwei Spiele habe ich gucken können. Dann Waldhof Mannheim habe ich bloß im Audio-Radio vom SV Waldhof gehört. Dortmund habe ich dann tatsächlich nicht gesehen, und danach war ich ja wieder da. Die Folge mit Luca, um auch auf die nochmal hinzuweisen, an meiner Stelle jetzt, habe ich damals auf der Rückfahrt gehört. Das waren wirklich die letzten Meter, wie wir wieder nach Dresden sind. War die auf unseren Ohren. Und ja, du hast schon angesprochen, dann hat man noch zwei Pflichtspiele, einmal gegen Ingolstadt, einmal gegen Lübeck. Zwei Siege, 6 Punkte daraus geholt gegen Ingolstadt. Ja, 2-0 gewonnen. Es war aber bedingt durch die rote Karte. Ingolstadt war sicher vor der roten Karte, die sicher fragwürdig war. Jetzt auch nicht bombastisch, muss man sagen, aber in dem Moment hatte ich schon ein Gefühl, dass das so ein unentschiedenes Spiel ist. Am Ende konnten wir es dann gewinnen. Da war es aber auch wichtig, dass wir in der zweiten Halbzeit dann recht früh das Tor gemacht haben. Weil in Überzahl tun wir uns normalerweise eh immer schwer. Da hatte ich echt schon Angst, muss ich sagen, dass wir das Ding noch irgendwie ja herschenken oder nicht mit dem Ergebnis rausgehen, wie man da eigentlich rausgehen will. Und dann Lübeck, ein 1-0-Sieg, der da ja vergangene Woche oder beziehungsweise aus unserer heutigen Sicht eigentlich schon fast 2 Wochen her ist, der spielerisch sicherlich nicht überragend war, wo sie es aber nochmal bestätigt hat, dass Stefan Triljazza mittlerweile wirklich angekommen ist, der da wirklich Dinge rausgeholt hat, vom Feinsten, unglaublich. Und ich glaube, das sind so zwei Sätze, die man dazu sagen kann. Dann die zwei Testspiele in der Länderspielpause, 2 klare Siege gegen Prag und gegen Freital, wo vor allem, ja, jetzt muss mir beim Namen helfen, in der Aussprache bin ich immer nicht so super, der B-Jugendliche überragend gespielt hat.
Bogdanov, denke ich mal.
Genau. Also ich weiß nicht, anscheinend überragend gespielt hat, zumindest hat er 2 Tore gemacht als B-Jugendliche, und dazu, ich habe es auch auf Twitter schon geschrieben, man hat es jetzt auch durch die Vertragsverlängerung gesehen, die jetzt mit ihm vollzogen wurde. Das ist ein richtig, richtig guter Stürmer. Ich habe den damals im Testspiel gegen die Nürnberger U17 gesehen, kurz vor dem Bundesliga-Start war das. Das ist einfach ein Brecher für sein Alter, muss man echt sagen. Also egal, ob es hier was wird oder woanders was wird, aber ich glaube, der geht seinen Weg im Profifußball. Und ich meine, wenn du als B-Jugendlicher in einem Testspiel, wo sicherlich nur die B-Mannschaft von Prag da gespielt hat, trotzdem zweimal triffst, dann muss das ja trotzdem was heißen. Jetzt auch regelmäßig A-Jugend gespielt schon.
Und getroffen.
Und getroffen eben. Also da können wir, glaube ich, gespannt sein. Ich glaube, das wäre so ein kleiner Recap der Wochen, die du nicht gesehen hast. Ich glaube, da können wir schon fast zum Auerspiel überleiten, außer du hast noch irgendwelche Fragen zu den vergangenen Spielen.
Na, Fragen nicht. Vielleicht noch Anmerkungen, dass das Spiel gegen Ingolstadt und Lübeck dann die ersten Spiele waren ohne Kevin Ehlers. Da standen dann zum ersten Mal Kraule und Lewald hinten drin. Diese Innenverteidigung hat sich dann jetzt wahrscheinlich erst im letzten Spiel ein bisschen gefestigt. Oh, da schüttelt jemand mit dem Kopf, oder?
Nee, das ist absolut mein Take, von den ich später noch bringen wollte.
Ja, ich wollte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ja.
Uff, sage ich nur.
Ich weiß nicht, ob ich froh bin, dass ich nur das Aue-Spiel jetzt richtig sehen konnte, was das angeht. Aber ich glaube noch zu den Spielen da, Lübeck ist immer so ein Ding, dass es. Ich kann mich da eben an die eine Aufstiegssaison erinnern, wo wir dann 1-0 durch so ein Hosiner-Ding gewinnen und ein grauenvoller Platz. Ich glaube, das ist jetzt noch gut, dass man Lübeck am 16. September gespielt hat und nicht irgendwie am 20. Dezember oder so. Da hat man vielleicht noch Vorteile, was Rasen angeht und so. Aber immer irgendwie ein Gegner, zumindest jetzt in der jüngeren Vergangenheit, wo es nie so funktioniert hat. Und am Ende sind das eben auch die Spiele, die du gewinnen musst. Eben irgendwie auch mal mit einem dreckigen Sieg. Und das hat man gemacht. Klar, Lübeck aktuell 17., 6 Punkte, beziehungsweise am 6. Spieltag vor Aue. Da musst du gewinnen, hat man gemacht. So ein Ding musst du abhaken. Ich glaube, da darfst du auch nicht zu viel reininterpretieren. Es kann nicht sein, dass jedes Spiel dann gegen so jemand unten stehst und 3-0 gewinnst. Man hat gewonnen. Das ist das Wichtigste. Und dann, eine Woche später, das Spiel gegen Aue, um mal jetzt zu gucken, sozusagen, wie es vorher aussah. Also, ja, wir Tabellenführer, 15 Punkte, Aue Zweiter, 14 Punkte, dahinter Ulm mit 11 Punkten. Das heißt, wer gewinnt, setzt sich erstmal schon mal von Platz 3 und 4 ein bisschen ab. Gerade wir. Und ja, also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal zu so einem Derby gekommen ist, ich meine, es ist nur früh, ja, 6 Spieltage erst rum dann gewesen, jetzt 7. Aber in der Konstellation bockt es halt einfach noch mehr. Finde ich.
Absolut. Also ich war ja auch das erste Mal jetzt dann wieder im Stadion zur neuen Saison. Obwohl die neue Anstoßzeit mit Sonntag 19:30, ich glaube, da muss man sich dran gewöhnen. Mhm. Aber so ein Spiel, auf das man einfach Bock hat, auf das man sich den ganzen Tag freuen kann, erleichtert das, glaube ich, ungemein. Und ich glaube, du hast am Sonntag dann auch schon in der Stadt gemerkt, also du hast nicht erst am Sonntag gemerkt, aber am Sonntag vor dem Spiel auch überragend gemerkt, wie die Leute in Dresden einfach Bock auf das Ereignis haben. Und ich glaube, hier muss man das auch nochmal erwähnen. Klar, Dynamo ist mit Abstand die Nummer 1 in Dresden. Aber wir hatten noch ein Basketball-Pokalspiel in der Stadt und ein Handballspiel zur gleichen Zeit. Dresden ist eine Großstadt, aber trotzdem diese Euphorie, die da jetzt schon entfacht ist, rund um diesen Saisonstart, der ja doch überragend ist, wo es dreckige Siege gab, aber auch überragend oder gute Spiele und gute Siege gab. Hat man dann jetzt vor dem Spiel gegen Aue schon gemerkt und das macht einfach gerade echt Bock, muss man so sagen.
Zum Thema Basketball kann ich einhaken. Es war perfekt, ich war beim Basketball und bin dann mit der Straßenbahn direkt zum Stadion gefahren, also es hat perfekt gepasst.
Super. War Basketball so früh? Okay.
Ja, Basketball war 15 Uhr. Also ich war noch nie beim Basketballspiel. Ich dachte, mein Freund hat gesagt, komm, gehen wir mal hin. Und hat sich echt gelohnt, war echt geil.
Ja, okay. Bisschen also off-topic, aber.
Hä?
Bisschen off-topic habe ich da jetzt reingebracht, aber ja, ist cool.
Ja, da waren auch so knapp 2000 Leute und dann bin ich direkt mit der Straßenbahn zum Stadion. Ja, das Ding war, glaube ich, 17 Uhr fertig. Also, und ich war auch nicht der Einzige.
Mhm. Okay,
krass. Da sind dann mehrere ausgestiegen mit. Ja, und dann ausverkaufte Hütte. Ich meine, vorher, ich weiß gar nicht, am Freitag sind dann nochmal 450 Tickets in Verkauf gegangen, weil Aue den Block nicht voll bekommen hat. Oder ich weiß nicht genau, warum. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Kontingent war, was Aue nicht ausverkauft bekommen hat oder ob es irgendwie was anderes verändert haben. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall gingen dann nochmal Karten in Verkauf, die auch in 0,6 weg waren. Schlussendlich war es das vollste Rudolf-Harbig-Stadion der Neuzeit. Kann man das so sagen? Ja.
Klingt eben der Neuzeit. Ja, seit wieder oder seit neuer Eröffnung.
Seit Umbau, ja. Mit wie viel waren es jetzt? 31.600 irgendwas, ne?
Ja, soweit hätte ich es jetzt aus dem Kopf auch gewusst.
Ja, knapp.
834.
Jetzt habe ich es auch gerade, shit, falsch geguckt. Ja, 31.834, knapp über dem Groß-Asbach-Spiel. Hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, als die Durchsage kam. Also ich hätte das nicht in so einem Derby erwartet, wo man eben so Pufferblöcke hat, aber ja, nimmt man natürlich mit und gleich zu Beginn, die Stimmung war krank. Ich meine, da ging dann diese riesen Blockfahne hoch mit der Pyro oben drauf. Hat man zwar nicht viel gesehen, unten drunter für eine lange Zeit, aber trotzdem ist es ja absolut geil, dem Rahmen absolut gerecht geworden. Und ich glaube, während dem Spiel war die Stimmung auch wieder überragend. Zumindest von unserer Seite, ich weiß nicht, von den Auern hat man kaum was gehört, fand ich. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, wo ich stand. Ich kann das jetzt nicht so gut bewerten, aber da waren Teams da, die haben schon deutlich mehr Alarm gemacht, will ich meinen.
Ja, ich kann das so ein bisschen besser beurteilen, weil ich wieder auf der Gegengeraden saß. Schön sich das taktisch angucken natürlich, was auch sonst. Ja, es war enttäuschend, muss ich sagen, was von Auer Seite kam. Das ist gar nicht despektierlich gemeint oder sonst was. Vielleicht lag's
man erwartet mehr, würde ich sagen, oder?
Ja, vielleicht lag es auch einfach an der Wucht aus dem K-Block, aber das Spiel, um darauf jetzt schon mal so ein bisschen überzuleiten, es hat jetzt nicht das hergegeben, dass das Auge kein Grund hatte, irgendwie Stimmung zu machen oder sonstiges. In den Sequenzen, wo sie was angestimmt haben, war es okay, aber jetzt nicht überragend. Ja, aber ich meine, es war trotzdem, denke ich, ein recht stimmungsvolles Derby. Und ja, die Choreo hast du schon angesprochen. Da finde ich es immer ganz cool, wenn man nicht drunter steht.
Hat man mehr.
Also ich verstehe den Support. Auswärts bin ich da auch voll dabei. Aber ja, zu Hause gucke ich mir das Spiel dann doch sehr gerne einfach mal aus dem Stadion, aus einer Perspektive an. Und da ist es cool, wenn man auch die ersten 5 bzw. 10 Minuten sieht. Wenn man dann nach links bzw. rechts guckt und dann diese Choreo noch sieht, dann macht es das noch besser, muss man sagen. Genau.
Ja gut, muss ja nicht jeder. Eben. Dafür gibt es ja die Sitzplätze. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Dann kommen wir mal wieder ein bisschen aufs Spiel. Startelf unverändert. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Kraulich und Lewald das erste Mal jetzt, glaube ich, das Spiel, wo die beiden gefestigt hinten drin standen. Ja, ich glaube, nichts Überraschendes. Doch, eventuell Haupe, der vorher als... das war das Spiel, ne? Ich dachte gerade, es war das Lübeck-Spiel, aber nee. Haupe, der als verletzt galt, oder ich weiß nicht genau, wie die Aussage von Anfang war in der Woche, aber als nicht spielbereit oder irgendwie so galt und ja, der dann doch auf dem Platz stand. Für mich jetzt nicht allzu verwunderlich, weil es ist, glaube ich, nicht das erste Mal, dass Anfang so eine Aussage bringt in die Richtung, dass Spieler angeschlagen sind oder verletzt sind oder einen Schlag bekommen haben im Training und aussetzen mussten und fraglich sind und dann schlussendlich doch spielen. Ich glaube, das ist einfach nur... Also beruht sicher auf irgendwelchen Wahrheiten, aber sicher auch viel Psychospielchen dabei.
Ja, aber dein Gefühl hat dich jetzt nicht getäuscht. Vor Lübeck war das, glaube ich, auch schon mal ein Thema.
Es kann gerade sein, dass ich es verwechsel.
Ja, da hat er auf jeden Fall nicht viel trainiert und war gegen Lübeck auf jeden Fall fraglich. Jetzt vor Aue war es, glaube ich, gar nicht so das Riesenthema, aber bei Lübeck war es auf jeden Fall.
Okay, dann habe ich mich in der Woche vertan, leider.
Dann war das. Ja, leider. Passiert, wenn man gerade aus dem Urlaub kommt.
Ja, da schnappt man viel auf und dann muss man das irgendwie wieder zusammenbringen.
Ja.
Aber immerhin, die Choreo ging runter und wir haben das 1-0 gesehen. Ich glaube, das ist auch die Chance, mit der wir anfangen wollen, oder? Vorher ist jetzt nicht allzu viel überragendes Spannendes passiert. Musst du mir dann berichten. Ich hab's nicht gesehen.
Ist so. Es war von Anfang an aber trotzdem gut Tempo im Spiel, hatte ich den Eindruck. Wenn ich mir jetzt noch recht entsinne, ist ja nun doch schon ein bisschen her. Gab es auch vorher schon mal die Angriffsbemühungen unsererseits. Und dann kam es halt dann zu dem besagten Tor. Wo bei mir im Blog dann schon die Frage war, hat es jetzt der Kutschke gemacht oder war es ein Eigentor? War schlussendlich ein Eigentor, aber das mündet da einfach aus einer richtig guten Kombination. Zimmerschied hat dann den Ball schlussendlich von der linken Seite halt scharf reingebracht und dann verpasst Kutschke und ja, der Auer Innenverteidiger haut ihn dann rein.
Aber grandios.
Ja, also hätte der Stürmer nicht besser gemacht, sagen wir es mal so. aber es war einfach dieses, ich glaube, das haben wir auch, ich weiß gar nicht, ob's an dem Tor, das habe ich gerade nicht ganz vor Augen, ich habe es mir jetzt auch nebenbei nicht nochmal kurz angeschaut, aber ist auch egal. Was ich eigentlich sagen will, wir haben am Anfang doch recht viel mit diagonalen, hohen Bällen gearbeitet. Gerade Graulich, muss ich sagen, hat mir, was das angeht, echt gut gefallen. War vor allem in der Anfangsphase wirklich so, dass er da mit seinem linken Fuß ab und zu mal versucht hat, den Ball hinter die Kette zu schippen, sozusagen. Und hat damit dann auch öfter Zimmerschied zum Beispiel gefunden gehabt.
Das ist auch, dieses Tor steht ein bisschen, finde ich, auch symbolisch für das Spiel. Gerade, man hat viel versucht, zumindest in der ersten Halbzeit, über die rechte Seite von Aue, über Dannhoff, der für mich ein bisschen überfordert war mit Zimmerschied. So kam es mir vor. Also ich war ja mit Max im Stadion und ja, das war auch Max' Meinung. Also beim Tor, finde ich, sieht er auch echt, echt unglücklich aus, Dannhoff da, wie er da rückwärts so, ja, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, rückwärts läuft und versucht irgendwie den Raum und gleichzeitig den Mann zuzustellen, aber es halt nicht funktioniert in dem Tempo und Zimmer da mit dem Tempo einfach durchgehen kann. Und vorher finde ich den Ball von Graulich auf Hermann natürlich auch super genial, der da, ich glaube, an drei Auern vorbei, Hermann nimmt den perfekt an, dreht sich und steckt Zimmer dann genau da in die Lücke rein. Ist schon echt cool. Und ja, dann, ich glaube, wenn Vukancic den nicht klärt, geht der durch auf Lemmer und dann steht Lemmer frei vorm Tor. Ich glaube nicht, dass das Männel da dran gekommen wäre. Von daher, ja, perfekt ausgespielt und dann steht es nach 9 Minuten 1-0. Ich glaube genau, das ist das, wie du in der Derby starten willst.
Ja, absolut. Ich habe es mir jetzt gerade nebenbei nochmal angeschaut. Du hast natürlich absolut recht mit diesem Pass. Also sowohl von Graulich als auch von Hermann. War überragend. Und wir machen ja danach gleich weiter. Also da gibt es ja dann gleich die nächste Chance oder gab es gleich die nächste Chance, von wo Hermann sich ganz gut durchtankt oder Richtung Grundlinie den Ball dann reinbringt. Lemmer war es, glaube ich, der dann, oder Meier war es.
Meier.
Und dann Meier ist dann durchgestartet und stand dann ganz gut, scheitert dann an Männel.
Ja, der fischt den natürlich raus. Der rennt ja, wieder im Derby über sich hinaus.
das ist halt Martin Männel. Ich glaube, auch aus Dresdner Sicht muss man einfach sagen, ist cool, was er dort schon geschaffen hat. Ich glaube, der knackt dieses Jahr noch diese Saison noch die 500 Spiele für Aue. Und er zeigt halt beständig seine Leistung. Sowohl im Derby als auch sonst, glaube ich, meist in der Saison. Und das auch an dem Tag war er einfach wieder top. Also das hatte generell, das wollte ich eh zum Spiel noch sagen, es hatte mit dritter Liga jetzt generell nicht so viel zu tun. Und das gilt aber für nahezu jeden Einzelnen auf dem Platz. Und glaube, das macht halt einfach Spaß und da hat man dann wirklich gesehen, dass es Duell 1 gegen 2 war. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, wir waren doch nochmal einen Tick besser als Aue. Wir haben ja Aue eigentlich am Anfang der Partie so ein bisschen selber reingeholt, um auf die nächste Szene einzugehen, wo Luca Hermann den Fehlpass spielt, genau in die Beine von Marcel Bär.
Da bin ich der Meinung, wenn Kammer Bär umhaut, was meinst du, gibt's rote Karte?
Ja, warte, ich schaue es mir parallel an. Ja, ich weiß nicht, Graulich zeigt es ja dann, dass er den Weg ganz gut zumachen kann. Also ich glaube, das ist eine Kann-Entscheidung. Also man darf sich wahrscheinlich nicht beschweren, wenn er rot gibt, aber wenn ich es jetzt so im Nachhinein sehe, würde ich es glaube ich nicht machen, weil Graulich, der macht in dem Moment auch wirklich diesen Weg super. Sieht man auch ganz gut bei Magenta in der Zusammenfassung. Weshalb Bär dann doch in die Not kommt, doch recht früh abzuschließen. Normalerweise kann man da ja doch noch einen Tick laufen und dann der Abschluss insofern gestört wird, dass er dann ja drüber geht. Aber es war schon so eine Situation, wo man Aue gefühlt so ein bisschen wieder zurückholt. Aber ich glaube, das hat man nicht lange auf sich sitzen lassen, sondern hat einfach seinen Stiefel weitergespielt.
Ja, ich finde, Graulich stellt es auch so klug zu, dass Bär den Querpass nicht spielen kann, beziehungsweise erst im allerletzten Moment und dann ist, ich weiß gar nicht, was es ist, Will und Kammer, die dann zurückgerückt sind noch wieder, also macht das ganz klug und ja, ich meine, der Abschluss, also ich hätte von einem Spieler, der die Saison schon so häufig getroffen hätte ich eigentlich gedacht, dass er den macht. Also ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht im Kopf, wie viele Tore er hat, aber 4 oder 5 sind es bestimmt schon. Aber zieht den dann halt so zentral drüber, das ist natürlich dann sehr unglücklich. Aber umso besser für uns.
Vor dem Spiel waren es tatsächlich nur 2 Treffer.
Nur?
Und 2 Vorlagen, aber tatsächlich. Also es ist okay, die Quote, muss man.
Okay, ich dachte irgendwie hatte ich im Kopf, dass der schon 4 hatte. Oh. Na dann. Aber ich glaube, ein Bär ist einer, der in der dritten Liga nichts mehr beweisen muss. Ich weiß gar nicht, wann er Torschützenkönig war. Also da hat Aue auf jeden Fall einen Top-Angreifer dazu bekommen. Was er jetzt in der Situation nicht gezeigt hat. Ich glaube, darauf, das ist das, was ich sagen wollte. Aber ich...
Entschuldige. Nee, entschuldige, ich hatte gerade eine gute Überleitung, aber mach weiter.
Nee, mach ruhig, deine Überleitung.
Apropos nicht Torjägerqualitäten gezeigt, das muss man leider derzeit noch von Tom Zimmerschied behaupten. Ich fand, er hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, hat wirklich viel für Unruhe gesorgt in der Auer Defensive. War im Abschluss einfach ein bisschen unglücklich, muss man sagen. Ich glaube, 2, 3 Abschlusssituationen hat er auf jeden Fall gehabt. Im Stadion selber habe ich mir dann öfter gewünscht, auch bei den Situationen, wo er Unruhe gestiftet hat, nimm doch einfach deinen linken Fuß. Dass er mit seinem linken Fuß was kann, sieht man an, ich glaube, 2 seiner guten Abschlüsse, die er einfach mit links drauf zimmert. Der eine in der ersten Hälfte, der andere dann in der zweiten Hälfte gewesen. Wo ich mir nur denke, dann nutzt noch im Spiel auch, wo ich mir dachte, ey, wenn du ihn jetzt genutzt hättest, wäre es vielleicht vorbeigekommen oder hättest die Situation anders lösen können. Das ist nur das, was mir wirklich absolut aufgefallen ist, abgesehen davon, dass er da seine Torchancen hatte. Aber ich habe es auch zu meinem Sitznachbarn gesagt, wenn bei dem irgendwann mal der Knoten platzt, dann gehen diese Dinge, die er jetzt derzeit noch nicht reinmacht, egal ob das jetzt aufs Aue-Spiel bezogen ist oder auf welches auch immer, wenn der Knoten platzt, dann gehen die Dinge halt auf einmal auch rein. Ne?
Ja. Ja. Er legt sich dieser letzte Ball quer rüber, den legt er sich halt ein bisschen zu schwach vor, habe ich das Gefühl. Und dann kommt er so mit dem Oberkörper schon über den Ball und dann wird es natürlich schwierig, noch abzuschließen. Aber ja, ich möchte eigentlich an dem Spielzug vielleicht nochmal rausheben. Das ist ja, grob gesagt, es ist derselbe Spielzug wie später beim 2:0. Also ein Abschlag von Drille, diesmal ein hoher. War beim anderen auch, beim 2:0 auch ein hoher. Haupe gewinnt einen Kopfballduell gegen Dannhoff, ein Kanser verschätzt sich im Abseits. Dadurch kann Zimmer durchlaufen und ja, macht ihn schlussendlich nicht. Aber dieses direkte über 4 Stationen nach vorne spielen, das finde ich, ist in diesem Spiel sehr aufgefallen und hat auch sehr gut funktioniert. Also es sind jetzt hier Haupe, Kutsche. Haupe legt ihn ab auf Kutsche, Kutsche legt ihn vor auf Zimmerschied. Beim 2:0 später ist es dann Meißner, der den Ball weiterleitet und dann, ja. Also, ich finde, es funktioniert gegen Aue extrem gut. Ich habe jetzt die letzten Spiele nicht gesehen, wie es da war. Ja, ist auf jeden Fall eine Methode, die mir jetzt sehr aufgefallen ist.
Ja, absolut. Das ist auch das, was Markus Anfang, glaube ich, fordert. Und er war ja sehr zufrieden mit der Leistung. Bis zur 60. hat er, glaube ich, selber gesagt. Und das ist auch das, was ich vorhin schon meinte. Es sah teilweise bei uns jetzt nicht unbedingt nach Drittliga-Fußball aus, weil dann einfach diese Staffetten dabei waren, die teilweise dann halt auch direkt gespielt wurden. Was jetzt nicht unbedingt immer darauf schließen lässt, dass du dir gerade Drittliga-Fußball anschaust. Und das, also ich fand es wirklich teilweise überragende Spielzüge, wie du es gerade schon gesagt hast. Und auch in der zweiten Halbzeit hat man dann einen solchen, ne? Den langen Ball von Drille, den du schon angesprochen hast, dann haben wir da ganz viel Platz über Meißner, weil er sich ganz gut löst. Und dann kommt halt irgendwann der Abschluss zustande. Und noch einen Satz zu Robin Meißner. Ich fand es sehr spannend, dass Markus Anfang ihn auf der 8 eingewechselt hat. Ich glaube, ich habe es damals irgendwann in der vergangenen Folge mal gesagt, dass ich es ganz spannend finden würde, wenn er den da einwechselt. Ich meine, so lange hat Robin Meißner dann schlussendlich da gar nicht gespielt. Ich greife jetzt ganz schön weit vorweg. Aber ich fand das Experiment sehr spannend, weil man dann schon gemerkt hat, dass wir auf der 8 ein bisschen neuen frischen Wind gebraucht haben. Haupe und Hermann hat man dann doch die Körner ein bisschen angemerkt gefühlt. Und da brauchst du einfach neuen Wind auf der 8. Und da fand ich das Experiment mit Robin Meißner echt spannend. Ich weiß gar nicht, mich würde es interessieren, wie Markus Anfang das nach dem Spiel oder jetzt im Nachhinein einschätzt. Aber ich finde es cool, wenn Robin Meißner da mit seiner Wucht von hinten kommt. Muss ich echt sagen. Und jetzt können wir wieder zurückspringen, es tut mir leid.
Nee, ich muss mich ja korrigieren. Also den Spielzug, den ich meinte, war nicht der Spielzug zum 2:0, sondern das war kurz vor dem 2:0 mit dem Abschluss von Kutsche. Aber das war ein bisschen vorgegriffen, deshalb nach Beginn der zweiten Hälfte haben wir eigentlich da weitergemacht, wo wir aufgehört haben, fand ich. Es beginnt dann, glaube ich, die erste gefährliche Situation, der Abschluss von Zimmerschied aus knapp 20 Metern. Den hast du ja gerade eben auch schon erwähnt, den Männel da rausfischt. Und natürlich, ja, den fischt da auch nicht so jeder raus. Und wenn der da dran kommt, dann war es schon knapp. Also der hätte gesessen.
Ja, greift da wunderbar über. Und das ist genau das, wo ich meine, ey, der Zimmerschied kriegt das aus 20 Metern so einen Schuss mit links drauf. Nutz es doch einfach und geh am Gegenspieler vorbei, das kriegst du auch hin. aber nein, das war auch eine echt gute Situation, muss man sagen. Das Einzige, was sich tatsächlich ein bisschen in der zweiten Halbzeit verändert hat, war einfach das Anlaufverhalten der Auer. Im ersten Durchgang war es wirklich klassisch, eigentlich 4-2-3-1 die ganze Zeit. Da haben sie eigentlich überhaupt nichts geändert. In der zweiten Halbzeit sind sie dann doch vorne zu zweit größtenteils angelaufen. Und dann sozusagen 4-2-2-2. So grob schematisch. Und das, ich will nicht sagen, es hat uns Probleme bereitet, aber es war merkbar, dass man sich erstmal drauf umstellen musste. Aber das haben wir auch gut gelöst und ich glaube, das ist genau das, was dann halt auch irgendwann eine Spitzenmannschaft ausmacht. Ich meine, wir sind jetzt oben dabei. Die Messe ist noch lange nicht gelesen, aber wir sind jetzt oben dabei und das zeigt einfach, dass du auf die Situation dich umstellen musst. Klar, das sind alles Profifußballer und Profi-Trainer, da ist das zu erwarten. Aber es war die Adaption sozusagen und das neue Anlaufverhalten der Auer hat ehrlich gesagt wirklich nicht lang gedauert. Und das war nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, man merkt, die Mannschaft, die hat gerade einen Lauf und man kann auch einfach durch einfache Mittel dann das Spiel so verändern, dass man dann den Gegner sich wieder so zurechtlegt, dass man auch bei Veränderungen des Gegners dann kein Problem hat, die Spielweise des Gegners, also in dem Fall jetzt Aue, zu bespielen und ja, sich seine Chancen rauszuspielen. Und da haben wir jetzt gerade ein bisschen durcheinander halt schon die Torchancen angesprochen. Zimmerschied und dann halt auch Kutschke mit der Situation, die du schon ausführlich beschrieben hattest.
Ja, und nach dieser Chance kommt er irgendwie auch bei uns zu einem Novum. Ich meine, wir haben Meißner reingebracht auf die 8, wie du es gerade eben gesagt hast. Das war jetzt so auch noch nicht. Und dann ist das erste Mal, glaube ich, in dieser Saison, dass weder Kutsche noch Schäffler auf dem Platz stehen in der 75. Minute. Da kommt nämlich Borkowski für Kutsche. Das bedeutet aber auch, dass Meißner ist vorne reingeschoben und Berger ist gleichzeitig gekommen für Hauptmann. Also für mich saß und für Max auch, war es erstmal, ich würde vom Papier denken, in 4-2-3-1.
Ja, Berger hat wesentlich defensiver interpretiert, die 8, ja, das ist richtig.
Und ich finde, das ist, ja, die Position, die wir dann eben mit dem Personal besetzt hatten, war dann auch ein bisschen neu, so wie wir es bisher noch nicht gespielt haben. Aber ich finde, es hat gut funktioniert.
Ja, absolut. Ich meine, daraus entsteht ja dann auch irgendwie das 2-0, ne? Ja. Da kann man da nicht sagen, dass man viel falsch gemacht hat, weil ich glaube, da ging es ja trotzdem drum. Du hast mit Borkowski nochmal eingebracht, der eine gewisse Schnelligkeit hat. Du hast mit Robin Meißner einen auf dem Platz, der im Gegensatz zu Kutschke und zu Schäffler einfach auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit hat und eine ähnliche Wucht. Zwar nicht so ganz so wie Schäffler und Kutschke im ja körperbetonten Spiel, will ich das jetzt mal nennen. Aber ich glaube, das war jetzt eher das Spiel für den Stürmertypen, wie er es war. Und zwar halt praktisch, weil du ihn vorher auf der 8 spielen lassen hast. Oder 8 beziehungsweise 10. Und dann konntest du ihn halt vorne rein tun. Und das ist das, was Markus Anfang auch immer sagt. Das ist diese Polyvalenz. Die ist wichtig für einen Kader, aber das kommt halt den Spielern, die das vielleicht sind, dann doch manchmal zu Ungute sozusagen, weil sie dann eher von draußen gebracht werden können, weil sie halt so vielseitig einsetzbar sind und dann, ja, entweder vorne drin spielen, auf der 8, auf der 10, beziehungsweise auf der Außen spielen können. Und ich glaube, da ist Meißner so einer, der sich da jetzt so hinentwickelt. Und ja, ansonsten, Tom Berger hat es auch schon kurz angesprochen, finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Spieler, muss ich sagen. Finde ihn echt cool, weil er von seiner Spielweise irgendwie, ich weiß nicht, es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Das ist gefühlt ein bisschen spielerischerer Sechser als Paul Will das ist. Deswegen spielt er so auch verkappten Achter, will ich es jetzt mal nennen. Also so zwischen 6 und 8 eigentlich quasi.
Was ist das denn?
Das finde ich. Ja, hatte ich gerade auch im Kopf. Und das finde ich tatsächlich echt eine spannende Personalie, weil er halt auch anscheinend in der Defensive einsetzbar ist, auf der Außenverteidigerposition. Und das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen durch diese inversiven Außenverteidiger, die wir haben. Und das bleibt halt spannend zu beobachten. Aber ich glaube, jetzt können wir mal über das 2-0 reden, oder? Wir haben es schon so oft angeteasert.
Ja, ich meine, 2-0, an sich finde ich ein leicht spektakuläres Tor. Ich meine, Meier bringt die Flanke rein, die rutscht durch. Finde schlecht verteidigt von Aue in dem Moment. Also zweimal Rücken rein auf, ist es Kutsche? Das ist, glaube ich, Kutschke.
Nee, ist Meißner.
Kutschke ah, Meißner, ja, stimmt, Kutschke ist ja draußen, sorry. Zweimal rutschen rein auf Kutschke. Hinten Lämmer komplett freigelassen, zieht das Ding, nimmt es an und zieht voll ab gegen die Latte. Und dann schlafen sie hinten genauso bei Borkowski, der halt irgendwie genau da stehen muss, wo er stehen, der genau da steht, wo er stehen muss, so rum. Und dann, ja, erst ein bisschen die Annahme, ein bisschen schwierig gestaltet, weil er da so hopst, aber dann irgendwie mit links über die Linie bekommt. Zum 2-0.
Ja. Ja, ich glaube, das sieht schon wieder einfacher aus, als es ist.
Ja.
Ja, nee, eben. Das ist ja auch das, was du meinst, aber das im Stadion denkt man sich, oh Gott, was hat er denn jetzt vor, weil man das ja dann doch nochmal aus einer anderen Perspektive sieht, aber je öfter man das sieht, muss man echt sagen, gibt genug Spieler, die den nicht so mitgenommen hätten und dann auch nicht so zum Abschluss gekommen wären.
Also Bauchnabelhöhe ist halt undankbar. Ich meine, was willst du machen mit dem Kopfscheiße, mit Mit dem Fuß kommst du auch nicht richtig hin, dann musst du den halt irgendwie mitnehmen. Ja,
ja, aber ich finde. Ja.
Nee, mach du, ich habe gerade eben schon.
Nee, du, bitte.
Ja, ich finde halt einfach, das Ding, wie es herausgespielt hat, ist halt irgendwie von Aue ein bisschen fahrlässig verteidigt. Also, da ziehen zwei Stück in die Mitte. Schlussendlich hast du fünf Mann, also auf einem Feld von ungefähr, was sind das? 16 Meter und 5 Meter, also ist das hier 11 Meter mal 5 Meter, hast du 5 Auer und drumherum stehen die Dresdner, die sich die Bälle sozusagen hin und her flanken und komplett ungedeckt und dann machst du es, ja, ist halt irgendwie ein leichtes Spiel.
Ja, aus eurer Perspektive, was das angeht, wirklich schwierig, dass du da den Gegentreffer frisst. Ich meine, 84. Minute war es, 2-0, das ist für ein Derby schon mal eine Hausnummer und man muss ja trotzdem ehrlich sagen, so wirklich viel nach vorne hatte Aue einfach nicht. Weder davor und danach gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber es war jetzt nicht diese Offensivgewalt, die man auch nach der Statistik der Aue, nachdem sie nach den Wechseln immer so oft treffen, wurde ja vorher rauf und runter erzählt, habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr Wucht erwartet. Entweder es lag daran, dass wir es wirklich richtig gut wegverteidigt haben, was auch daran lag, dass Paul Will oft in die Kette mit reingerutscht ist, einfach weil sein Gegenspieler so weit offensiv stand, sodass Paul Will dann recht defensiv stand. Und weil eine andere Personale, die wir jetzt schon öfter benannt haben, Tobias Graulich, einfach ein überragendes Spiel gemacht hat. Also der hat ja alles wegverteidigt, auch vorm 2-0, sodass es gar nicht dazu kommen konnte, dass Aue da in gefährliche Abschlusssituation kommt. Und ja, ich meine, dann führst du in der 84. Minute, die Stimmung ist überragend im Stadion. Und dann wird sie erstmal wieder gedämpft durch diese gelb-rote Karte. Ich meine, ich weiß nicht, wie gut du es aus dem K-Block sehen konntest. Ich saß ja nun auf der Gegend gerade und hatte quasi beide V-Spiele wirklich vor mir. Beim ersten muss ich sagen, er driften ganz klar, müssen wir nicht drüber reden. Aber er sieht ihn halt überhaupt nicht. Also er will ja wirklich bloß einen Ball spielen und bekommt dann dafür eine gelbe Karte. Ich meine, wir sind in einem Derby. Es war generell ja doch, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein unfaires Derby, aber es war ja gerade gegen Ende hin schon ein kampfbetontes Derby und dann gibt es dann einem neu eingewechselten Spieler gleich in der ersten Situation die gelbe Karte. Ja.
Ja, vor allem, ich finde, es waren vorher Aktionen, die sich auf Auer Seite gehäuft haben, die als Foul gewertet wurden, aber als Karte, die durchaus eine Karte verdient gehabt hätten, dann zumindest in der Summe. Und dann, ja, ich meine, so, wenn du insgesamt betrachtet, ist die rote Karte too much. Also ist es zu viel, die gelb-rote Karte. Aber wenn du natürlich weißt, du hast eine gelbe Karte dann und gehst dann so rein in das zweite Foul, das haben sie den 4:3 Podcast von Magenta, ja, haben sie das so erklärt auch. Also ja, ist halt dann irgendwie ein bisschen blöd, ne? Wenn du ihm dann auf den Fuß trittst, dann bleibt dem Schiri auch keine andere Wahl, glaube ich, als eine gelbe Karte zu zücken. Aber insgesamt betrachtet finde ich es einfach zu hart. Also im Stadion war ich so natürlich, also was ist hier los, ne? Gekauft oder irgendwie so. Als ich da die Wiederholung gesehen habe, habe ich gesagt, ja, okay, ist so ein Ding passiert, aber ich glaube, insgesamt betrachtet ist es einfach zu viel. Gerade auch aufgrund der Brisanz und ja, dem Ganzen.
Absolut. Also es ist vertretbar, müssen wir nicht drüber reden, aber wie du schon sagst, das Bild drumherum lässt halt ein bisschen komisch erscheinen, sagen wir es mal so rum. Und ja, dann bist du halt trotzdem die letzten Minuten noch in Unterzahl und dann kam doch noch so ein Stück Schlussoffensive von Aue und das muss man ja dann leider doch feststellen, aber gut, ist klar, ne, wir spielen da das Derby, Aue ist Zweiter, die wollen da oben dran bleiben, logischerweise versuchen sie dann nochmal alles und ja, hatten dann auch nochmal eine Chance.
Ja, zwei.
Wo kann man dann den Ball versucht abzuschirmen, wie man es in jeder Situation im Spiel auch macht. Und da kommt der Auer dann halt ran. kriegt die Flanke noch rein und dann Lars Bünding wirft sich da rein. Überragend. Ich glaube, Triljatz hat das auch mehr gefeiert als manchmal ein Tor. wie Lars Bünding sich da reinwirft.
Ja, vor allem kommt er da so um die Ecke um drin rum.
Ja.
Ja, klasse Aktion. Und genauso musst du halt in so einer Situation verteidigen. Also, du bist im Derby, es ist 90. Minute, ich weiß gerade nicht genau, in welcher Minute das jetzt war. Und ja, Kama schiebt das Ding ab, wie du gerade eben gesagt hast. Normalerweise ist das Ding, ja, geht ins Aus und dann passiert sowas. Und dann musst du halt irgendwie trotzdem noch, ich meine, du führst 2-0, musst du trotzdem noch da oben wach sein. Es gab 6 Minuten Nachspielzeit, dass dir so ein Ding nicht reingeht. Und gerade in Unterzahl, ne? Je später dann sozusagen das 2-1 fällt, umso besser, weil umso weniger Zeit hat Aue dann noch, den Ausgleich zu schießen. Am besten fällt es natürlich gar nicht, das 2-1, aber wie Bünding sich da reinschmeißt, ist natürlich, genau so musst du es machen und genauso, ich glaube, genau das willst du auch als Dynamo-Fan sehen, dass da so verteidigt wird.
Ja, und dann fällt aber doch noch dieser Anschlusstreffer nach einem Traumpass von Paul Will, muss man ja mal sagen.
Ungewollt. Der nichts dafür kann.
Nein, absolut ungewollt. Kein Vorwurf, absolut nicht. Im ersten Moment, ich habe es danach dann auch besprochen mit meinen Leuten in der Bahn, war ich im ersten Moment so, hat Graulich da jetzt doch einen Stellungsfehler gemacht?
Das habe ich auch überlegt.
Weil Bär da ja doch recht frei dann ist. Aber je öfter ich mir das anschaue, ja, es ist halt durch diesen abgefälschten Pass, den Bär da kriegt, ist es halt ungünstig, sagen wir es mal so. Graulich lässt sich trotzdem so ein bisschen aus der Viererkette rausziehen. Mhm. Aus einem Grund, den ich ehrlich gesagt nicht so ganz sehe. Und dann, ja, dann macht's Bär überragend. Aber das ist das, was du vor uns angesprochen hast. Das ist diese Drittliga-Qualität, die er jetzt nicht mehr nachweisen muss. Und ja, dann steht es dann auf einmal 1-2, ne?
Ja, ich weiß, 94. Minute schreibt der Kicker. Ja, sag mal so, es war danach noch spannend, ne? Aber ist zum Glück ja nichts mehr passiert. Also, konnte man durchatmen, aber es wurde zum Ende dann noch echt spannend und da musste man wieder die Herztabletten rausholen, damit einem da nichts passiert.
Ja, ich glaube, es gab schon genügend schlechte Beispiele, wo man sich dann wieder vor Augen führen konnte, wo man einfach da vielleicht noch Punkte hergegeben hat, trotz eines überlegenen Spiels oder sonstigen. Also, ja, verstehe ich absolut. Also, das war schon ja, auf dem Messerschneide da irgendwie doch nochmal. ich glaube, Auer hat trotzdem nochmal ein bisschen gehofft, aber ja, gut. Vor das Tor haben sie dann trotzdem nichts mehr gekriegt. Muss man ja dann grundsätzlich.
Es ist halt vor allem hart, wenn du dir überlegst, wie dann eben diese Spannung nochmal reinkommt, ne? Aufgrund einer Entscheidung, die dann doch etwas übertrieben ist. Und dann zu einem Zeitpunkt natürlich irgendwie auch gut kommt. Ich weiß gar nicht, was das 88., 89. Minute ist. Die rote Karte Berger nur mit 13 Minuten auf dem Feld. Und das ist dann schon hart, aber zum Glück nichts passiert. Und Dynamo gewinnt das Ding. Jetzt haben wir. Jetzt muss ich die richtige Tabelle wieder öffnen. Nicht, dass ich die alte wieder nehme. Jetzt sind es nach Spieltag 7 18 Punkte. 4 Punkte Vorsprung auf Platz 2. 4 Punkte Vorsprung auf Platz 3 und 4 ebenfalls. Wobei Dortmund 2 schon mit einem Spiel mehr. Wir haben aktuell die beste Defensive der Liga. Nur 4 Tore kassiert. Die zweitbesten haben 6, wenn ich es richtig sehe, unter Haching und Regensburg.
Nee, Essen also hat ich noch glaube, 5. Das spricht. Essen das hat spricht. Noch 5, fällt mir gerade auf. Hm? Essen hat noch 5 Gegentore.
Oh, da unten, ja.
Mhm. Ja. Der kommende Gegner.
Oh ja, stimmt. Das wird der wie heißt. Offensiven gewinnen die Spiele, Defensiven gewinnen gewinnen Meisterschaften oder irgendwie so. Genau, ja. Der Spruch.
Ja, aber das wollte ich auch noch ansprechen. Die zweitbeste Offensive haben wir dazu auch noch. Neben oder nach Ingolstadt und dem SC Verl. Das und mit Abstand tatsächlich die beste Tordifferenz, gefolgt von Ulm. Und das ist auch immer so ein Indikator, der dafür spricht, dass du da einfach einen guten Lauf hast.
Ja, finde ich vor allem interessant, dass wir die beste Defensive der Liga haben, weil gerade die Defensive jetzt, glaube ich, der Punkt war, der, mit dem wir in den letzten Spielen vor Aue jetzt nicht so unbedingt zufrieden waren. Ich meine, du hast ganz am Anfang gelacht, als ich nicht darüber gelacht, dass Kraule so ein gutes Spiel gemacht hat, sondern gelacht, weil ich gesagt habe, ja, die Spiele davor waren nicht so toll. Aber man hat halt eben die Spiele davor auch zu null gespielt. Jetzt hat man wieder ein Tor bekommen. Und steht eben mit der besten Defensive der Liga da. Als ich das jetzt gelesen habe, also hätte mich jemand gefragt, wer hat die beste Defensive der Liga bisher, hätte ich nicht an uns gedacht, bin ich ehrlich. Aber natürlich umso besser. Und ich meine, wir haben ja immer noch einen Torwart, der die Dinger da hinten rausfischt.
Ja, ich meine, solange es so weitergeht, jetzt kommt Rot-Weiß Essen, ein bisschen der Angstgegner von Trille. Letztes Jahr zweimal gepatzt gegen Essen. Ich will es nicht beschreien, aber... aber ganz im Ernst, also du hast Tobias Graulich jetzt angesprochen. Ich glaube, nach der Vorbereitung waren wir alle drei jetzt nicht so begeistert, wenn ich das für uns so zusammenfassen darf. Und der hat sich aber richtig, richtig, richtig gut gemacht. Also sowohl im Spiel mit Ball hat mir das echt gut getaugt, seitdem er spielt, als auch im Spiel gegen den Ball, was er wirklich gegen Aue da weggeköpft hat. Und also ich fand es wirklich echt sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ziemlich überraschend, weil, ich meine, gut, das wurde jetzt, glaube ich, schon oft genug thematisiert, dass viele mit Lars Bünning gerechnet hatten, als der Ausfall von Elas da bekannt wurde. Aber ja, ich glaube,
viele, unter anderem auch ich, beziehungsweise wir, in der letzten Folge habe ich mit Martin drüber geredet, über den Elas-Ausfall. Und Martin hat Graulich gar nicht in Erwägung gezogen, sondern hat gesagt, ja, Bünning startet. Und ich war so, was mit Graulich? Und dann meinte er so, ja, das wissen wir ja beide, oder? Und hat uns Lügen gestraft.
Ja, also wirklich überragend. Ich glaube, mittlerweile hat er da seine Kritiker ein bisschen verstummen lassen. Und das muss einen ja freuen für den Jungen, weil du siehst ja trotzdem, du hast mit Lars Bünning dann, und Kevin Ehlers kommt jetzt auch, ich glaube, der ist heute wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, hast du da trotzdem noch zwei Jungs in der Hinterhand, die ihre Qualität dieses Jahr oder generell schon unter Beweis gestellt hat. Und dass Lars Bünning auch für diese Aufgabe brennt, sieht man immer in den letzten Minuten, wo halt reingeworfen wird und wo er sich dann halt auch in die Schüsse reinwirft. Also ich glaube, da haben wir ehrlich gesagt wirklich kein Problem. Und das ist ja doch überraschend, weil ich glaube, das ist ein Thema, über das man recht häufig redet, dass man da nicht ganz zufrieden ist. Und ich glaube, derzeit können wir uns da absolut nicht beschweren. Ja. Bin jetzt, um einen kleinen Blick nach vorne zu werfen, falls du mir das gestattest.
Ja, klar.
Tatsächlich bisschen gespannt, was jetzt passieren wird, weil wir haben jetzt die englische Woche vor uns. Essen, Halle und 60. Ich meine, wenn man auf die Tabelle guckt, Essen 9 Punkte bisher geholt, Halle 7 und 60 auch bisher 9 Punkte geholt zum jetzigen Stand.
Also die beste Platzierung ist Platz 11.
Ja, scheint erstmal alles lösbar. Aber wie gesagt, gegen Essen, ja, ist immer schwer an der Hafenstraße. Dann Halle haben wir in der Vorbereitung schon nicht so super ausgesehen bei diesem Doppelgeheimtest da. Eins verloren, eins unentschieden. Dementsprechend, und 60 ist immer gefährlich. Also man darf nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn man aber aus so einer englischen Woche, die ja doch recht hart ist für uns, wie es, ja, viele Mannschaften in dieser dritten Liga erwischen wird, gut rauskommt, dann bin ich da echt mehr als positiv gestimmt. Wir haben jetzt wirklich 7 Spiele, 18 Punkte, hast du vorhin schon gesagt, das ist was, darauf kann man aufbauen. Und dass man mit Niederlagen umgehen können muss, das werden wir die Saison auch noch erleben. Aber es gilt ja trotzdem, die Punkte, die man hat, die nimmt einem keinen mehr, und dementsprechend hoffe ich, dass wir da die englische Woche echt erfolgreich gestalten können.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind ja jetzt auch, das kann man auch nochmal wählen, gibt es einen schönen Beitrag von Liga 3. Saisonübergreifend 8 Heimspiele jetzt ungeschlagen. Und es waren auch bisher nur 3 Mannschaften besser. die nach 7 Spieltagen mehr Punkte hatten. Das waren 1860, Offenbach und Paderborn, die hatten dann 19 Punkte. Also, und geschlagen zum 7. Platz. Ich meine, wir haben aus 7 Spielen haben wir 6 Stück gewonnen und 1 verloren gegen Sandhausen. Das ist eigentlich, ja, also ich weiß nicht, besser kannst du nicht in die Saison, doch, du kannst besser in die Saison starten, indem du jetzt 21 Punkte hättest, ja. Aber rein theoretisch, stell dir mal vor, wir haben jetzt am Ende der englischen Woche 27 Punkte nach 10 Spielen. Selbst 24 Punkte wären grandios, finde ich.
Absolut. Ich meine, du hast es aber gerade angesprochen, 60 war das und Offenbach unter anderem, die besser reingestartet sind, ne? Hm. 60 müsste wahrscheinlich eine der letzten Saisons gewesen sein, wo sie 22, ja, wo sie nicht aufgestiegen sind, und Offenbach ist definitiv damals auch nicht aufgestiegen. Also das sollte trotzdem so ein kleiner Warneffekt sein. So groß die Euphorie auch sein mag und so positiv auch wir gerade reden, darf man das nie vergessen, weil diese dritte Liga ist halt trotzdem eigentlich unberechenbar. Ich glaube, das sieht man auch Spieltag für Spieltag wieder, dass da Dinge passieren, die man so einfach nicht tippen kann.
Ja, nee, stimmt. Wir sind jetzt auch eben seit fünf Spieltagen ungeschlagen. Das hatten wir auch schon ewig nicht mehr. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Das hatte ich auch irgendwo gelesen, wie lange das her ist. Ist auch ein paar Jahre her, dass wir 5 Spieltage hintereinander gewonnen hatten. Bin gespannt, ob diese Serie jetzt reißt. Du hast es gerade eben gesagt, es sind jetzt Duelle dran, die machbar sind, auf jeden Fall. Aber die man eben auch nicht auf die leichte Schulter nehmen darf und sollte. Die Gründe hast du gerade eben schon genannt. Und dann schauen wir mal, wenn wir ja nächste Woche warte mal, 3. Oktober ist Halle, ne? Das ist ein
Dienstag. Nee, Dienstag ist der 3., der 4. spielt gegen Halle.
Ich spiele am 4. Sorry. Ich hatte gerade mal den 3. im Kopf. Bin ich mal gespannt. Ist, glaube ich, auch wieder ein Kracher-Duell. Das Ding wird auch wieder voll sein. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viele Karten schon verkauft sind, aber aktuell
viel kriegt man nicht mehr. Viel kriegt man nicht mehr.
Okay, na, wisst ihr Bescheid. Aktuell mit einem Schnitt von über 29.000. Ich glaube, nach dem Halle-Spiel könnten wir den durchaus halten. Das ist schon verrückt. War erst einmal höher. War noch nie höher, so rum, wollte ich sagen. Ich meine, es gab auch erst jetzt 4 Heimspiele. Aber mal gucken. Wir beenden die Folge dann noch, würde ich sagen, mit unserem Spieleraten.
Sehr gern.
Wollen wir, wer soll anfangen? Wollen wir eine Münze werfen?
Ja, mir ist egal, fang einfach an. Erraten eh nicht, sag ich dir jetzt schon.
Du errätst ihn eh nicht?
Ja.
Ja, wenn du wieder hier Generation 2012, 2013 hast, habe ich nicht raus.
Nee, habe ich nicht okay. Versprochen.
Okay. Okay, dann fange ich jetzt einfach mal an. Leistungsdaten dieses Jahr. Bundesliga, 8 Spiele. ÖFB Cup 2. Österreichische Bundesliga.
Ja, danke, das ist schon mal wichtig.
Also.
Wir haben ja nur noch 2 eine.
Bin mal gespannt. Jugend.
Ah, warte, lass mich raten. Spielt beim LASK.
Nee.
Ach, scheiße. Okay, gut. Interessant.
Nee. Verein, okay. Verrate ich jetzt mal noch nicht.
Ist wichtig.
Also, Nationalität deutsch, auf jeden Fall. Hat noch eine zweite. So. Vielleicht als kleiner Hint. Bochum-Jugend, BVB-Jugend, BVB-Zweit, dann zu Aue. Zu Aue im Jahr 2013. Hat unter anderem für 2 Teams gespielt, die wir in Dresden so nicht abkönnen. Das ist Aue und das ist Pauli. Spielt seit letzter Saison in Österreich. Also hat jetzt schon ein Jahr hinter sich. Kam zu uns am 1.7.2017. aus Würzburg. Hast du schon eine Idee, oder?
Bin gerade ein bisschen überfragt. Also warte mal, Jugend war im Pott drüben.
Ja. Bochum, Dortmund.
Dann ist er nach
Aue.
Dann ist er nach Aue.
Würzburg. Dann Dynamo.
Direkt von Aue nach Würzburg.
Ja.
Okay.
Hatte in Aue tatsächlich seinen höchsten Marktwert. Bei uns knapp drunter. Ist dann von uns zu St. Pauli gewechselt.
Von uns? Ich sage, ich stehe so auf dem Schlauch.
Dann ist jeder der Markt.
Hä? Jeder hat jeder. Schon und ich.
Und dann ging es ordentlich bergab mit dem Marktwert und ist dann letzte Sommer nach Klagenfurt gewechselt.
Hm, cool. Ich habe keine Ahnung.
Hat noch eine italienische zweite
neben der Deutschen.
Hm? Ja, neben der Deutschen und spielt zentrales Mittelfeld.
Ah, okay. Position.
Erfolge deutscher A-Junioren-Meister, Meister Regionalliga West und Landespokal Bayern-Sieger. Ist aktuell 31.
Hm. Jetzt habe ich ihn aber nur dank Transfermarkt. Eieieiei, okay. Auf Rico Benatelli wäre ich ja nie gekommen. Alter.
Ja, ist schon ein bisschen her, ne?
Uff.
Ist 2019 gegangen.
Ey, also wirklich, wenn man das so hört, dann denkt man sich, okay, hä? Also ich finde das echt schwer, muss ich sagen, ne? Auch wenn man dann die Auflösung weiß, dann denkt man sich, naja, klar, der war dort und dort und muss man
wissen. Ja.
Aber, boah. Okay, aber das mit Klagenfurt hat mich tatsächlich ein bisschen raus. Ich wusste, dass der nach, also ich wusste zumindest jetzt nicht in meinen vorderen Gehirnzellen, dass der nach Klagenfurt gegangen ist.
Ja, kann ja sein. Deshalb
ja, gut. Okay, spannend. Ja, wie gesagt, da muss ich mir jetzt Transfermarkt zur Hilfe nehmen. Ich habe einen Spieler. Lass mich kurz schauen. Der ist mittlerweile 36 Jahre alt.
Ui.
Spielt er noch? Nein, der hat 2021 anscheinend seine Karriere beendet. In der Bayernliga Süd. Angefangen hat er bei Bayern in der Jugend, hat für die auch dann zweite Mannschaft gespielt und ist von dort zu einem Verein, wo er insgesamt, lass mich schon kurz schauen, ich glaube 170 Einsätze gemacht hat.
Mhm.
Falsch. Und ja, nee, 185 sind sogar. Hat in denen insgesamt 22 Torbeteiligungen. Bei uns hat er insgesamt 5 in 70 Spielen, daher auch die 70, die ich gerade im Kopf hatte. War zwischendurch noch bei Kaiserslautern und dann, bevor er in die Bayernliga gewechselt ist, noch beim CFC tatsächlich. Also hat da jetzt auch so ein paar Vereine mitgemacht, mit denen wir jetzt nicht die besten Verknüpfungen haben. Der Verein, bei dem er ewig lange war, war Aue, also unser letzter Gegner. Was kann ich dir sonst noch erzählen? Das ist ausnahmsweise mal kein Sechser, weil sonst suche ich ja immer nur Sechser raus. Mhm. Sondern ist ein Außenverteidiger. Ist von uns tatsächlich direkt zum CFC gewechselt.
Oh, wie hieß der denn? Ich habe einen im Kopf. Hat beim CFC und Aue gespielt.
Ja, also der ist von Bayern 2 direkt zu Aue, war dort dann 2 Jahre lang. Ist von dort dann 2 Jahre lang nach Kaiserslautern gegangen, wo er insgesamt nur 15 Einsätze für erste und zweite Mannschaft hatte. Dementsprechend wahrscheinlich überhaupt nicht glücklich geworden und ist dann zurück zu Aue gegangen für zwischen 2010 und 2015. Und kam von Aue direkt zu uns.
Es gibt doch nicht so viele, die von Aue zu uns direkt gekommen sind.
Ist ein Linksverteidiger? Ja.
Ich
glaube, der war damals auch nicht so beliebt, sagen wir es mal so. Also zumindest nachdem der Wechsel bekannt gegeben wurde. Ist ein Deutscher.
Wann ist er zu uns?
2015, 2016. Also in dieser überragenden Drittligasaison. Und war dann noch 2 Jahre zweite Liga bei uns, wobei er im letzten Jahr dann nur noch 10 Spiele hatte. Also 15, 16 ist er gekommen, 17, 18 war seine letzte Saison für uns. Und dann ist er direkt zum CFC.
Ja, ich glaube, ich weiß, wie der heißt. Also nee, weiß ich nicht, aber ich habe auf der Zunge.
Ja, ist so ein Allerweltsname.
Ja, Müller, oder?
Ja.
Aber wie ist der Vorname?
Fabian.
Fabian, ich war bei Florian. Ja, Müller. Ja, es gibt nicht so viele, die von uns zum CFC sind, deshalb. Fabian Müller, genau. Na toll. Ah, interessant, wusste gar nicht, dass er von Aue direkt zu uns kam.
War gerade auch ein bisschen überrascht. Heute habe ich mich ausnahmsweise mal nicht so lange mit dem Spieler vorher beschäftigt. Sondern recht spontan.
Also hatte ich auf dem Schirm, als du meintest, hat in Bayern Karriere beendet. Mhm. Aber das Aue-Ding hat mich ein bisschen verwirrt. Ich habe nicht
gespielt. Position während der Karriere links, rechts, Verteidiger und Mittelfeld und Mittelstürmer.
Und Mittelstürmer.
Er hat einen Mittelstürmer gespielt.
Ja, bei uns wahrscheinlich nicht. Pippins Ried, genau. Ja. Mhm, interessant.
Ja, spannend, da haben wir wieder Spieler ausgegraben, ey.
Ja, auf jeden Fall. So viele aus Bayern, so hatten wir. Also, ich wusste, dass er wieder in die Heimat gegangen ist dann. Hm. Aber ich bin ja auf den Namen gekommen, shit.
Ja, passiert.
Na dann, würde ich sagen, freuen wir uns auf eine englische Woche. Mal schauen, wann wir uns wieder hören. Ich weiß nicht, ob wir uns zwischendrin. Ja, mal schauen.
Ja, ich tippe mal auf danach, wenn ich ehrlich bin.
Und ja, dann wünsche ich dir eine schöne Woche und allen Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Passt euch aber auf und auf 3 Punkte, auf 9 Punkte. Bis dahin, ciao, ciao.
Na, 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 na. Mo, 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 mo. Forza Dinamo.